Herzlich willkommen zu Legal Leading, der Arbeitsrechtsguide. Ich bin Katharina Körber-Riesack.
Und ich bin Julia Berger.
Wir sind Rechtsanwältinnen bei der Körber-Riesack Rechtsanwalts GmbH und bieten in diesem Podcast Einblicke in aktuelle Themen und Fragestellungen des Arbeitsrechts. Fundiert, verständlich und auf Augenhöhe.
Dabei blicken wir über das Juristische hinaus, betrachten auch gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Zusammenhänge.
Schön, dass Sie dabei sind.
Willkommen zurück bei Legal Leading, der Arbeitsrechtsguide. Wir hoffen, Sie hatten erholsame Feiertage und sind gut ins neue Jahr gestartet. Ich habe die ruhigen Tage sehr genossen, viel gegessen und natürlich auch beruflich viel reflektiert. 2025 wird sehr spannend. Katharina, wie war es bei dir?
Ja, also gleich mal am Anfang, wir nehmen diese Folge ja wirklich im neuen Jahr auf und nicht irgendwie vorweg. Und deswegen kann ich auch sagen, was ich sonst nicht gewusst hätte, dass ich nämlich gleich mal eine fiese Erkältung bekommen habe. Genau dann, als eigentlich alles vorbei war am 7. Jänner. Aber viele meiner Freunde haben gemeint, das Immunsystem ist einfach geschwächt bei dieser politischen Lage. Aber ich habe die Tage genutzt. Ich habe viele Pläne auch gemacht für 2025, vor allem viel strategisch nachgedacht. Und natürlich habe ich dann als Unternehmer auch im Krankenstand ordentlich gearbeitet letzte Woche.
Ja, das klingt produktiv trotz allem. Und ich kann gleich noch einen thematischen Bogen spannen. Du warst ja krank und ich habe vor kurzem mein Interview zum vorgeschlagenen Modell des Teilkrankenstandes gegeben. Und das war auch mein erstes Interview. Du weißt, ich habe mit dir vorher gesprochen, weil ich ein bisschen aufgeregt war. Ich bin mir sicher, dass es sehr gut geworden ist.
Ich fand's super.
Ja, um was ging's? In Österreich ist es ja so, dass Arbeitnehmer entweder krank oder gesund sind. Dazwischen gibt es nichts. Beim Modell des Teilkrankenstandes soll es zum Beispiel eine Arbeitsunfähigkeit von 20% geben. Das heißt, man sieht sich an, warum möchte jemand eine Krankenmeldung haben? Ist er gleichzeitig arbeitsunfähig oder nicht? Oder könnte er trotzdem einen gewissen Teil seiner vertraglich vereinbarten Tätigkeit ausüben oder nicht? In Österreich ist das derzeit nicht vorgesehen, aber es wird wohl zu erwarten sein, dass mit der geplanten neuen Regierung auch das Thema der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall nochmal aufgegriffen werden wird.
Ja, der Druck aus der Wirtschaft aufgrund der wirklich sehr, sehr hohen Krankenstandszahlen und der hohen Entgeltfortzahlungsansprüche in Österreich ist hoch und kann man sich vorstellen, dass was kommt. Ja.
Ja, wir verlinken das Interview gerne in den Shownotes, falls Sie mehr dazu erfahren möchten. Aber über was sprechen wir denn heute eigentlich?
Naja, wir haben ja die Neujahrsfolge. Also beginnen wir das Jahr mit einem Kessel Buntes, wie ich so schön sagen würde. Alles, was Sie wissen müssen, was Sie eigentlich schon längst hätten machen sollen, worauf Sie sich jetzt einstellen können oder was Sie in naher Zukunft erledigen sollten.
Ja, sehr spannend. Was Sie schon erledigt haben sollten, ist die Umsetzung der Transparenzrichtlinie. Wir werden heute praxisbezogene Fehlerquellen mit Ihnen besprechen und gemeinsam die wichtigsten Punkte durchgehen. Wir haben sozusagen eine Art Wussten Sie schon das Checkliste für Sie vorbereitet.
Ja, ins Jahr 2025 zu starten, ohne ganz kurz auf die politische Lage einzugehen, ist ja eigentlich fast unmöglich, zumal ja der wohl zukünftige Kanzler Herbert Kickl ein angeblich sehr wirtschaftsfreundliches Regierungsprogramm angekündigt hat. Wenn man ins Wahlprogramm der FPÖ nachschaut, dann hat man da eher Zweifel, also zumindest von Nachhaltigkeit und anderen Themen, die für die Wirtschaft eine große Rolle spielen, liest man da nichts. Aber man muss auch sagen, heute ist der 13.01., an dem wir das aufnehmen. Wir müssen wirklich einfach noch schauen, was kommt. Ganz aktuell hat ja heute haben die Koalitionsverhandler ein 6,3 Milliarden Euro Sparpaket bekannt gegeben und wenig Details bislang, aber zumindest ist einmal schon durchgedrungen, dass die Bildungskarenz in der jetzigen Form auf dem Prüfstand steht. Die Bildungskarenz war allerdings, das muss man sagen, auch schon von der alten Regierung, also der noch amtierenden und dem jetzigen noch Wirtschafts- und Arbeitsminister Martin Kocher am Prüfstand und auch in den Koalitionsverhandlungen der gescheiterten drei anderen Parteien war eigentlich, glaube ich, die Reform der Bildungskarenz eines der wenigen Projekte, auf das sich alle hätten einigen können. Um das ein bisschen einzuordnen, die Bildungskarenz wird aus den Mitteln der Arbeitslosenversicherung finanziert und ist tatsächlich schon auch in den letzten Jahren zu anderen Zwecken, als sie eigentlich gedacht war, gebraucht worden. Und das kostet sehr viel Geld. Einerseits, um Babykarenzen zu verlängern, also den gesetzlichen Höchstanspruch von knapp 2 Jahren zu verlängern und direkt daran halt dann eben Weiterbildungsgeld in Anspruch zu nehmen. Und was wir auch kennen aus der Beratung, oft auch zum Ausstieg aus dem Arbeitsverhältnis vereinbart nochmal ein Jahr Bildungskarenz. Das Problem da ist, dass eben das aus den Mitteln der Arbeitslosenversicherung gezahlt wird. und das halt sehr, sehr teuer ist. Und die Reform wird wahrscheinlich darauf abzielen, dass man eben nicht mehr in Anschluss an eine Elternkarenz irgendwie die Bildungskarenz in Anspruch nehmen kann. Und wohl auch die Kriterien, was denn hier als Ausbildungsmaßnahme gilt, werden wahrscheinlich ein bisschen angezogen werden. Vielleicht gibt es aber noch radikalere Maßnahmen. Wir werden sehen und berichten. Seit dem 1. Jänner gibt es außerdem jetzt eine neue Gesetzeslage, die nicht so viel Neues bringt. Homeoffice wurde evaluiert und heißt jetzt offiziell Telearbeit, wobei ich das lustig finde, weil das Wort irgendwie so altmodisch klingt. Man denkt so an einen C64-Computer, Telearbeit hört, aber es erinnert ein bisschen vor allem an die Rahmenvereinbarung des Europäischen Rats aus dem Jahr 2002, die so ein bisschen ein Framework für Homeoffice aus den frühen Nullerjahren war. Neu inhaltlich ist jetzt eigentlich, dass durch diese sogenannte Telearbeit eben nicht nur Arbeiten von zu Hause aus den gesetzlichen Bestimmungen unterliegt, sondern eben auch Arbeiten von einem anderen Ort, einem Nebenwohnsitz oder jedem anderen Ort außerhalb der Betriebsstätte des Arbeitgebers, die man vereinbart. Also wir würden das eher Remote Work nennen, aber der Gesetzgeber hat sich für Telearbeit entschieden.
Ein bisschen kompliziert wird es aber dann doch, wenn man zum Sozialversicherungsrechtlichen schaut, und zwar bei den Wegunfällen. Also bei Telearbeit im engeren Sinn, also wenn ich von zu Hause aus arbeite, besteht Unfallversicherungsschutz auch für den Arbeitsweg, und bei der neuen erweiterten Definition ist dagegen nur die Arbeitsleistung versichert, aber der Weg selbst bleibt ungeschützt.
Ja, und vielleicht, weil wir gerade bei der Unfallversicherung sind, auch aus der Rubrik Aktuelles. Es gibt ja eine ganz lustige, wenn man so möchte, obwohl Unfälle natürlich nicht lustig sind, neue Entscheidung zum Unfallversicherungsrecht. Bei den Wegen, bei den Arbeitswegen bin ich ja immer nur dann versichert, wenn ich nicht ein sogenanntes gefahrenerhöhendes Verhalten setze. Also wenn ich jetzt betrunken mit dem Auto fahre, dann bin ich nicht versichert, weil ich ja dann die Gefahr erhöht habe. Und jetzt gab es einen Arbeitnehmer, der ist um sich mit dem E-Scooter gefahren und dann verunglückt. Das ist nicht versichert. Wäre er Fahrrad gefahren nach dem OGH, wäre er versichert gewesen, weil eben der E-Scooter ein offensichtlich als besonders gefährliches Fortbewegungsmittel angesehen wird.
Ja, spannend.
Ja, ein weiteres Thema ist dann noch die Telearbeitspauschale. Das sind quasi die Beträge, die ein Unternehmen für die Mehraufwendungen zahlt, die der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin im Homeoffice hat. Da gibt es bis zu gewissen Summen ja eine Steuerbegünstigung. Ich könnte mir allerdings aus Budgetgründen vorstellen, dass das jetzt sowieso ganz wegfällt und diese Steuerbegünstigung vielleicht einfach nicht mehr lange existiert.
Ja, wir werden sehen. Ein Thema, das sicher noch viele offene Fragen aufwirft, und ich halte dazu ja auch einen Vortrag, der immer sehr gut besucht ist, weil natürlich viele Unternehmen gar nicht wissen, was muss ich jetzt mit dem Telearbeitsgesetz neu machen und was nicht. Aber vielleicht widmen wir diesem Thema ja bald eine eigene Folge.
Genau, und den Vortrag werden wir in den Shownotes verlinken, sodass alle auch daran teilnehmen können. Es gibt noch eine neue steuerliche Regelung, die im Arbeitsrecht auch eine gewisse Rolle spielt, und das ist die Anhebung des amtlichen Kilometergelds auf 50 Cent pro Kilometer. Bislang waren es 42 Cent. Im Arbeitsrecht spielt das deswegen eine Rolle, wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer manchmal vereinbaren, dass eben für dienstliche Wege der Arbeitnehmer seinen privaten Pkw heranzieht, also für eine Dienstreise. Wenn das vereinbart wird, dann hat der Arbeitnehmer einen Ersatzanspruch, und dann regeln die meisten Kollektivverträge oder Verträge, dass man dann hier eben das amtliche Kilometergeld heranzieht, um diesen Mehraufwand des Arbeitnehmers abzugelten. Ganz wichtig ist aber dabei, dass wenn das vereinbart ist und das Kilometergeld gezahlt wird, dass das dann wirklich alle Kosten abdeckt, auch Parken, also Parkgaragen, Treibstoff etc. Also da gibt es dann keinen weiteren Vergütungsanspruch mehr für den Arbeitnehmer. Wir empfehlen ganz grundsätzlich bei diesen Bring Your Own Device oder Bring Your Own Car Themen, eine schriftliche Vereinbarung zu treffen, um auch solche Fälle, die leider immer wieder vorkommen, von Unfällen, Haftungen etc. zu regeln.
Heute haben wir gleich zwei Themen im Deep Dive. Es geht unter anderem um den Mehrarbeitszuschlag bei Teilzeit. Dazu wirst du gleich mehr erzählen, Katharina. Und um den neuen Paragraph 2 AFRAG sowie um das Recht auf Mehrfachbeschäftigung, wo es durch die Transparenzrichtlinie zu einer Änderung im österreichischen Recht gekommen ist. Dadurch ist es sozusagen zu einem Handlungsbedarf bei den ArbeitgeberInnen gekommen, wobei, und das ist mir bei unserer Beratung im Jahr 2024 relativ häufig aufgefallen, dass eigentlich kein wirkliches Bewusstsein für den Änderungsbedarf beispielsweise bei der Adaptierung der Arbeitsverträge besteht. Das hat wohl den Grund, und da kommen wir gleich nachher im Detail noch darauf zurück zu sprechen, dass die Umsetzung der Richtlinie eher still und heimlich erfolgte.
Ja, Julia, du hast ja schon angesprochen, eigentlich müssen Arbeitgeber hier jetzt Schritte setzen oder hätten es eigentlich schon tun sollen. Magst du uns da ein bisschen mitnehmen?
Sehr gerne. Also zu Beginn möchte ich kurz erklären, was die Transparenzrichtlinie eigentlich ist. Am 20. Juni 2019 erließ die EU die Richtlinie über transparente und vorhersehbare Arbeitsbedingungen in der EU, und zwar die sogenannte Transparenzrichtlinie. Diese Richtlinie wurde ziemlich verspätet in österreichisches Recht umgesetzt, und diese späte Umsetzung hat natürlich jetzt auch Auswirkungen, weil Unternehmen nicht wirklich wissen, was kommt und wie genau, beziehungsweise was müssen sie denn konkret umsetzen. Praktisch hat es unter anderem dazu geführt, dass wir die Arbeitsverträge alle angepasst haben und viele ArbeitgeberInnen zunächst nicht einmal wussten, dass aufgrund der Transparenzrichtlinie überhaupt etwas zu adaptieren oder anzupassen ist, weil, wie gesagt, alles relativ still und heimlich veröffentlicht wurde. Im Übrigen ist die Transparenzrichtlinie aber gar nicht so transparent, wie sie im Namen sagt. Und zwar muss man im Arbeitsvertrag auch einen Hinweis auf das einzuhaltende Kündigungsanfechtungsverfahren aufnehmen. Und zwar konkret einen Hinweis auf § 105 AVG. Aber was heißt das eigentlich? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Arbeitnehmer überhaupt weiß, was das bedeutet, wenn hier lediglich ein Verweis auf § 105 vermerkt ist.
Ja, ich finde, man merkt hier mal wieder den österreichischen Zugang, der wirklich kritikwürdig ist der letzten Jahre, nämlich, dass man einfach Richtlinien abgepinselt hat und dann in den Erläuterungen zur Umsetzung in unserem AVG ein paar Hinweise aufgenommen hat, mit denen man dann eigentlich aber auch nicht schlauer ist als vorher. Also mein Eindruck ist, dass die Wirtschaft ordentliche Vorbehalte gegen diese europäischen Transparenzbemühungen hat. Wir kommen dann auch noch bei der Entgelttransparenzrichtlinie darauf zu sprechen. Und diese Vorbehalte sich aber irgendwie dahingehend geäußert haben, dass man sehr widerwillig, zu spät und dann einfach auch nicht sehr fachmännisch umgesetzt hat, so dass man aber in der Praxis, wo man ja diesen Richtlinien nicht entkommt, beziehungsweise deren Umsetzung in Wahrheit nicht sehr viel davon hat. Also mein Zugang zu Wirtschaftsfreundlichkeit ist ein anderer. Ich würde gerne Regeln haben, die man verstehen kann und die man umsetzen kann auf Unternehmensseite. Und ich glaube, so sehen es auch viele Unternehmerinnen und Unternehmer.
Also ein klassischer Fall von Transparenz, die nicht wirklich transparent ist.
Ja, in Österreich mögen wir Transparenz ja sowieso nicht so gerne. Ja. Aber jedenfalls, Arbeitsverträge, wenn Sie sie noch nicht überarbeitet haben im Sinne der neuen Bestimmungen, dann sollten Sie das jetzt dringend tun. Wir helfen Ihnen natürlich gerne, und in unserem Servicegedanken möchten wir jetzt hier auch ein paar Punkte schon kurz anreißen. Julia, bitte.
Ja, wir haben ja zu Beginn bereits gesagt, dass wir eine Art Checkliste für Sie vorbereitet haben. Wir würden heute daher gerne ein paar Praxisbeispiele mit Ihnen durchgehen, und zwar vor allem Klauseln, wo es immer mehr zu Fehlern kommen kann, beziehungsweise wo uns auch aufgefallen ist bei der Adaptierung von vielen Arbeitsverträgen, dass hier wirklich Fehlerpotenzial gegeben ist. Das Wichtigste zu Beginn: die folgenden Änderungen im Zusammenhang mit den Dienstzetteln bzw. den Dienstverträgen gelten nur für Verträge, die ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Novelle des § 2 AFRAG, also ab dem 28.03.2024, abgeschlossen worden sind. Das bedeutet, wenn Sie Verträge abgeschlossen haben, die vor diesem Datum und fertig worden sind, dann gelten diese Änderungen nicht. Aber natürlich empfehlen wir immer, Dienstverträge jährlich überprüfen zu lassen, ob die Klauseln nach wie vor gesetzeskonform sind.
Ja, und vor allem, wenn Sie Nachträge zum Dienstvertrag machen, was ja häufig in der Praxis der Fall ist, dann bitte auch bei Altverträgen gleich mitnehmen, dass man die Anpassungen an die neue Rechtslage macht.
So, und bevor wir direkt zu den konkreten Beispielen kommen, ein kurzer Disclaimer an dieser Stelle. Die nachfolgenden Beispiele sind natürlich nicht abschließend. Jeder Dienstvertrag sollte wirklich individuell und im Einzelfall geprüft werden. So, kommen wir zu den Beispielen. Zu Beginn des Dienstvertrages findet man ja häufig die Klausel Tätigkeit. Hier wird normalerweise immer eine Positionsbezeichnung angegeben. Unter anderem, der Arbeitnehmer wird als Sales-Mitarbeiter beschäftigt. Das ist seit der Novellierung aber nicht mehr ausreichend. Das bedeutet, ich muss wirklich eine konkrete Beschreibung aufnehmen der zu erbringenden Arbeitsleistung. Also wirklich Doppelpunkt, was macht er, und anführen. Weiters ist im Dienstvertrag nun auch anzugeben, in welchem Raum der Kollektivvertrag aufliegt. Ja, das ist vor allem interessant, wenn wir grenzüberschreitende Arbeitsverhältnisse prüfen. Dann haben wir total häufig, dass ein Unternehmen, das einen Sitz in Deutschland hat, einen Arbeitnehmer beschäftigt, der ausschließlich in Österreich im Homeoffice arbeitet, und wir für den dann natürlich den Dienstvertrag nach österreichischem Recht prüfen. Da stellt sich dann immer die Frage, naja, was mache ich denn mit dem Kollektivvertrag? Weil wir haben es ja auch in der letzten Podcast-Folge schon gehört, in Deutschland haben wir nicht so eine starke Kollektivvertragsdichte wie bei uns in Österreich. In Österreich macht man das so, und das ist jetzt ein kurzer Einschnitt, vielleicht machen wir dazu auch eine eigene Folge. Wir machen eine fiktive Einstufung des Arbeitnehmers. Das heißt, in welchem Kollektiv oder welchem Kollektivvertrag würde er unterliegen, wenn das Unternehmen in Österreich wäre? So, dann stellt man sich die Frage, gut, der sitzt jetzt in Österreich. Wo hat er den Kollektivvertrag? Der kann ja nicht nach Deutschland immer fahren, um sich den Kollektivvertrag anzusehen. Und da schreiben wir dann immer rein, naja, dann soll der Kollektivvertrag, der zur Anwendung gelangen würde, fiktiv im Internet zur Verfügung gestellt werden oder einfach per E-Mail als Anhang mitgesendet werden.
Aber dann bitte einmal im Jahr, weil die Kollektivverträge sich ja auch jährlich ändern.
Genau. Eine weitere Änderung ist auch, dass man im Dienstzettel bzw. im Dienstvertrag Name und Anschrift des Sozialversicherungsträgers angeben muss. Wesentlich ist auch, dass nun bei Dienstzettel bzw. Dienstverträgen Angaben zur Art der Auszahlung des Entgelts gemacht werden müssen, also ob das Entgelt per Überweisung auf ein vom Arbeitnehmer bekannt zu gebendes Konto zur Auszahlung gelangt oder nicht. Das ist zwar aktuell relativ häufig drinnen, aber Sie werden überrascht sein, dass das nicht immer drinnen ist. Ja? Darum sage ich es jetzt extra dazu. Und es sind auch Angaben zur Vergütung von Überstunden anzugeben.
Was mache ich, wenn ein Arbeitnehmer in Kryptowährung bezahlt werden will?
Das würde ich auch so reinschreiben. Habe ich aber noch nicht gesehen. Hast du schon mal mitbekommen?
Nein, ja. Aber kommt auch noch.
Ja, dann kommen wir direkt weiter zur bereits angesprochenen Mehrfachbeschäftigung. Das Recht zur Mehrfachbeschäftigung besteht auch seit der Transparenzrichtlinie. In diesem Zusammenhang kam es in unserer Beratung oft zur Frage, naja, wie ist das denn jetzt mit dem Nebenbeschäftigungsverbot, das wir in unseren Dienstverträgen haben?
Ja, das mit dem Nebenbeschäftigungsverbot ist wirklich eine substanzielle Änderung und ich glaube, da muss man noch etwas genauer hinschauen.
Ja, die Frage ist meines Erachtens auch sehr berechtigt. Wenn du dich erinnern kannst, haben wir ja im, glaube ich, 2024 einen sehr ähnlichen Fall bei Gericht gehabt, wo es auch um das Nebenbeschäftigungsverbot gegangen ist. Da ging es darum, dass ein Arbeitnehmer bei einem Unternehmen tätig war, das aber nicht gemeldet hat, also parallel zu seinem ursprünglichen Dienstverhältnis. Das war so, dass in seinem Dienstvertrag vereinbart worden ist, er muss es bekannt geben, hat er aber nicht. Er hat also hinter dem Rücken von seinem Arbeitgeber eine weitere Tätigkeit ausgeübt und das Schlimme, was dabei war, beziehungsweise warum das eigentlich so kritisch war, war, dass es sich um ein Unternehmen gehandelt hat, das der einzige Kunde seines Arbeitgebers war, also seines Hauptarbeitgebers, nennen wir es mal so.
Genau, in dem Zusammenhang war ja interessant, dass das ja dann sogar als Entlassungsgrund eben geltend gemacht wurde, um quasi gleich aufzulösen. Die Entlassung hat gehalten nach einem recht aufwendigen Gerichtsverfahren, weil hier eben schon ein berechtigtes Interesse des Arbeitgebers gesehen wurde, der ein Nebenbeschäftigungsverbot in seinen allgemeinen Arbeitsbedingungen drin hatte, dass diese Nebentätigkeit während aufrechten Arbeitsverhältnisses beim Kunden einfach ein klarer Interessenkonflikt war und damit eine Vertrauensunwürdigkeit und einen Entlassungsgrund gebildet hat.
Genau, und das Ganze war aber vor der Novellierung vom AFRAG. Mhm. Und jetzt ist es so, in vielen Dienstverträgen findet man nach wie vor diese Nebenbeschäftigungsvereinbarungen, dass einfach eine Zustimmung notwendig ist vom Arbeitgeber, damit man eine Nebenbeschäftigung ausüben darf. Da stellt sich natürlich die Frage, ob das nicht widersprüchlich ist zum nun zu beachtenden Recht auf Mehrfachbeschäftigung. Seit 28.03.2024 haben alle Arbeitnehmer, also Teilzeitbeschäftigte und Vollzeitbeschäftigte, da gibt es keinen Unterschied, auch jene, die schon sehr lange im Dienstverhältnis sind, nach dem neuen § 2i AFRAG ein bedingtes, aber stark geschütztes Recht auf Mehrfachbeschäftigung. Das bedeutet, jeder Arbeitnehmer ist berechtigt, mehrere Arbeitsverhältnisse mit anderen Arbeitgebern einzugehen, auch während des bestehenden Arbeitsverhältnisses. Da gibt es aber natürlich eine Einschränkung. Wegen einer regelmäßigen Nebenbeschäftigung darf er auch nicht benachteiligt werden. Allerdings erstreckt sich dieses Recht nur auf unselbstständige Arbeitsverhältnisse, nicht auf selbstständige Erwerbstätigkeiten.
Das heißt, ich kann als Arbeitgeber durchaus untersagen, dass jemand neben dem Job bei mir noch selbstständig tätig ist, aber ich kann ihm nicht ganz grundsätzlich einmal eine unselbstständige Tätigkeit verbieten.
Genau. Wie vorhin ausgeführt, ist es ein bedingtes Recht auf Mehrfachbeschäftigung. Das bedeutet, dass es, und das ist auch gesetzlich verankert, zwei Fälle gibt, in denen eine Nebenbeschäftigung untersagt werden kann. Und das ist zum einen, wenn die Nebenbeschäftigung nicht mit den arbeitszeitrechtlichen Bestimmungen vereinbar ist. Das heißt, wenn die Höchstgrenzen des AZG überschritten werden durch diese Nebentätigkeit. Oder der zweite Grund, wenn die Nebentätigkeit in der Tätigkeit im bestehenden Arbeitsverhältnis abträglich ist. Aber was bedeutet abträglich eigentlich? Abträglich ist die Nebenbeschäftigung etwa dann, wenn sie konkurrierend ist oder sich beispielsweise auf die Arbeitsleistung des Arbeitnehmers nachteilig auswirkt, zum Beispiel aufgrund von Übermüdung oder zu spät kommen.
Genau, also im Endeffekt sagt die Transparenzrichtlinie, wir haben jetzt ein allgemeines Sachlichkeitsverbot für Vereinbarungen, die Nebenbeschäftigungen untersagen. Es müssen eben diese besonderen Gründe erfüllt sein. Ich kann nicht einfach jede Nebentätigkeit, jede Unselbstständige verbieten.
Was aber nicht betroffen ist, ist die Meldepflicht. Das heißt, wir würden immer empfehlen, dass man bei der Vertragsgestaltung eine etwaige Klausel aufnimmt, wo der Arbeitnehmer bekannt geben muss, ob er bereits bei Beginn des Arbeitsverhältnisses eine Tätigkeit hat oder wenn er später eine weitere Tätigkeit aufnehmen will, dass er das dem Arbeitgeber meldet.
Ja, also da gibt's einiges zu beachten aufgrund der Neuregelungen. Eine haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, weil die ist eine ganze eigene Folge wert. Aber da wollen wir noch ein bisschen abwarten, was sich politisch vielleicht noch tut. Das ist der Ausbildungskostenrückersatz. Auch da hat's nämlich Änderungen gegeben. Aber wie gesagt, wir warten ein bisschen und wir versprechen, wir machen mal eine ganz eigene Folge zum Ausbildungskostenrückersatz oder zumindest einen Deep Dive.
Ja, wie du sagst, Katharina, wir wissen noch nicht genau, was aus der österreichischen Gesetzgebung kommt. Aber das Unionsrecht bringt für 2025 spannende Impulse, zum Beispiel durch die Entgelttransparenzrichtlinie und die Plattformarbeitsrichtlinie. Die Entgelttransparenzrichtlinie fördert das Recht auf gleiches Entgelt bei gleichwertiger Arbeit und fordert Gleichbehandlung bei der Bewertung der Arbeitsqualität. Besonders spannend für ArbeitgeberInnen sind dabei die neuen Berichtspflichten, etwa dass Unternehmen mit mehr als 250 MitarbeiterInnen künftig jährlich über den Gender Pay Gap berichten müssen. Und dazu kommen auch Informationspflichten wie die Verpflichtung, BewerberInnen schon in der Stellenbeschreibung über das Einstiegsgehalt zu informieren, wobei man da sagen muss, das gibt's jetzt eh auch schon und passiert eigentlich immer.
Ja, ich persönlich halte ja diese Entgelttransparenzrichtlinie für einen potenziellen Gamechanger. Die Pflichten, die du gerade angesprochen hast, die werden natürlich von vielen wieder als unnötige Bürokratisierung empfunden. Aber es gibt eine ganz wichtige materiellrechtliche Bestimmung, die umzusetzen sein wird in Österreich. Da geht es nämlich darum, dass es allgemeine sachliche und transparente Kriterien für die Entgeltfestsetzung geben muss und die Arbeitnehmervertreter müssen dabei mit einbezogen werden. Das kann bei variablen Entgelten sein, das kann aber vor allem auch das interne Grading, also so Bandbreiten, wo ich eben intern Gehaltsmodelle habe oder entwickle, betreffen. Ich halte dazu diese Woche noch einen kurzen Vortrag gemeinsam mit der Susanne Auermeier auf einer Tagung der WU und der Uni Innsbruck in Innsbruck und auch hier verlinken wir in den Shownotes. Vielleicht mag sich noch jemand anmelden.
Ja, sehr cool, aber nun weiter mit unserem heutigen Thema. Magst du gleich erzählen zum Mehrarbeitszuschlag und zu der im Raum stehenden Teilzeitdiskriminierung?
Ja, also es geht hier um zwei relativ junge EuGH-Entscheidungen, die in Österreich langsam bekannt werden, aber auch eher noch in der Arbeitsrechtscommunity, nicht in der breiten Masse. Wir sind im Arbeitszeitrecht einerseits, wir sind aber vor allem auch im Gleichbehandlungsrecht, also bei den Antidiskriminierungsbestimmungen. Vielleicht mal ganz von Anfang, das Thema ist in Österreich eigentlich eine alte Sozialpartnerdiskussion. Da geht es nämlich darum, dass in Österreich Überstunden, das heißt alles, was ich über die gesetzliche oder kollektivvertragliche Normalarbeitszeit, 40 Stunden, 38,5 hinaus, arbeite, mit einem Überstundenzuschlag versehen ist, und zwar von 50% auf den Normalstundensatz. Was da der Zweck genau ist, das ist gar nicht so unumstritten, aber dazu komme ich dann noch. Jedenfalls wird es auf jeden Fall für Arbeitgeber teurer, wenn sie jemanden mehr als die Normalarbeitszeit heranziehen. Überstunden sind in Österreich eine relativ häufige Sache, kommen statistisch häufig vor. Der Überstundenzuschlag ist bis zu einem gewissen Grad sogar steuerbegünstigt. Das heißt, es ist ein durchaus relevanter Anteil am Arbeitseinkommen in Österreich. Teilzeitarbeit ist quasi jede Arbeit, die unter dem gesetzlichen bzw. kollektivvertraglichen Normalarbeitszeitausmaß gemacht wird. Also beispielsweise, wenn jemand 20 Stunden die Woche arbeitet. Bei Teilzeitarbeit ist es einmal grundsätzlich so, dass der Arbeitgeber natürlich auch nur dann den geringeren Anteil zahlt, also zum Beispiel die Hälfte des kollektivvertraglichen Gehalts, weil er ja auch nur die Hälfte der Arbeitsleistung bekommt. Jetzt gibt es zu diesem Phänomen eine lange Diskussion, immer wieder auf Sozialpartnerebene, weil die Arbeitnehmervertreter die Vermutung haben, dass Teilzeitarbeit eine, wie soll man sagen, Lohnsparmaßnahme von Arbeitgebern ist, also dass sie oft flächendeckend in bestimmten Branchen, zum Beispiel der Einzelhandel ist da eine betroffene Branche, hauptsächlich Teilzeitkräfte einstellen, weil diese dann quasi ja einmal eine geringere Lohnverpflichtung bedeuten und nur wenn dann ein Bedarf ist, also im Weihnachtsgeschäft, im Schlussverkauf etc., zieht man dann diese Teilzeitkräfte zur Mehrleistung heran und spart sich damit quasi eine dauerhafte höhere Lohn. Zahlung. Ja, jetzt gibt es keine Evidenz dazu, dass das unbedingt die Ursache der österreichischen Teilzeitquote ist, aber Es gibt auch keine Evidenz dagegen. Es gibt eigentlich schließlich gar keine Evidenz zur hohen Teilzeitquote in Österreich, keine belastbare. Bis 2008 war es so, dass die Mehrarbeit von Teilzeitkräften zuschlagsfrei war. Das heißt, also wenn die Teilzeitkraft Mehrarbeit leistet, dann war die Stunde 1:1 auszuzahlen. Und erst wenn das Ausmaß der Normalarbeitszeit von Vollzeitkräften überschritten wird, kommt der Überstundenzuschlag zur Anwendung. Und da hat man dann eben auf Sozialpartnerebene Einigung gefunden und hat gesagt, man macht ein Instrument analog eigentlich dem Überstundenzuschlag. Es gibt für die Mehrarbeit von Teilzeitkräften einen Zuschlag, der ist allerdings nur 25% und nicht 50%. Und das ist eigentlich die Krux dieses Themas, über das wir heute reden.
Und warum gibt es diese Unterscheidung?
Das ist genau die Frage, warum man die hat. Die Wirtschaftsvertreter würden sagen, weil der Teilzeitzuschlag eine andere Funktion hat als der Mehrarbeitszuschlag, weil es hier um die Flexibilisierung von Arbeitszeit gehen soll und nicht so sehr um den Mehraufwand. Ob das wirklich ein stechendes Argument ist, werden wir gleich noch besprechen. Jedenfalls kann man dann diesen Zuschlag auch noch durchrechnen. Das kann man allerdings bei den Überstundenzuschlägen auch in einem 3-Monats-Zeitraum beispielsweise. Jetzt ist das große Problem, warum das überhaupt ein unionsrechtliches Thema ist, dass es hier um Teilzeitarbeit geht. Teilzeitarbeit ist nicht per se ein geschütztes Kriterium nach den allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzen bzw. den Gleichbehandlungsrichtlinien, aber es kann eine mittelbare Diskriminierung von Frauen in aller Regel sein, wenn Teilzeitkräfte schlechter behandelt werden arbeitsrechtlich als Vollzeitkräfte.
Okay, aber ist es nicht so, dass auch Männer Teilzeit arbeiten?
Genau, das ist so. Das heißt, ich muss einmal, wenn ich hier eine Diskriminierung behaupte, nach Ansicht des EuGH statistisch nachweisen, dass von der Teilzeitregelung mehr Frauen als Männer betroffen sind. Nachdem es hier um einen gesetzlichen Zuschlag geht, muss man also alle ArbeitnehmerInnen in Österreich in die Waagschale werfen. Und da ist es schon so, dass in Österreich statistisch ganz eindeutig mehr Frauen Teilzeit arbeiten als Männer. Und zwar wirklich signifikant mehr. Das heißt, wir hätten einmal aufgrund dieser schlechter Behandlung, die einen kriegen 25%, die anderen 50% Zuschlag, eine potenzielle mittelbare Diskriminierung aufgrund des Geschlechts. Warum jetzt potenziell? Naja, weil eine schlechte Behandlung ja sachlich gerechtfertigt sein kann. Und genau darum ging es jetzt eben in diesen EuGH-Entscheidungen aus Deutschland. Ich möchte da eine, die heißt Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation, näher heranziehen. Link auch zu den beiden EuGH-Entscheidungen findet ihr in den Shownotes. Da haben konkret zwei Arbeitnehmer geklagt, die in Teilzeit beschäftigt waren, und der Kollektivvertrag, Deutsch Tarifvertrag, der für diese beiden anwendbar war, hat für Teilzeitkräfte für Mehrarbeit überhaupt keinen Zuschlag vorgesehen und nur einen Überstundenzuschlag für die Überstundenarbeit, also das heißt die Überschreitung der Vollzeitgrenze. Und jetzt haben sich eben diese beiden Teilzeitarbeitskräfte als diskriminiert gesehen, weil sie keinen, also einen geringeren, in dem Sinn keinen Zuschlag bekommen haben für ihre Mehrarbeit als die Vollzeitkräfte, wenn sie mehr als das vertraglich Vereinbarte arbeiten. Wie ich habe schon gesagt, nicht jede Schlechterstellung ist eine Diskriminierung, aber man braucht eine sachliche Rechtfertigung. Und die wäre jetzt hier am ehesten in einem legitimen sozialpolitischen Ziel zu sehen.
Was kann man sich darunter vorstellen?
Ja, ist eine gute Frage. Das Lustige ist, oder das eigentlich Traurige, dass die Arbeitgeberseite in diesen EuGH-Verfahren überhaupt keine eigene sozialpolitische Rechtfertigung überhaupt herangezogen hat. Vielleicht haben sie eh schon gewusst, dass sie nicht gewinnen, aber sie haben eigentlich kein legitimes sozialpolitisches Ziel nennen können, das für diese Regelung spricht. Dann hat sich der EuGH letztlich einfach selber Gedanken gemacht und hat aber genau das Gegenteil eines legitimen sozialpolitischen Ziels gesehen. Er hat nämlich gesagt, dass wenn die Mehrarbeit bei Teilzeitkräften quasi gratis ist, also keinen extra Zuschlag kostet und die von Vollzeitkräften 50% teurer, dann ist ja der Arbeitgeber eigentlich immer angereizt, dass er, wenn ein Mehrbedarf besteht, die Teilzeitkräfte heranzieht, weil das kostet ihn schlicht weniger, als wenn er die Vollzeitkräfte heranzieht. Und das ist so ziemlich das Gegenteil eines legitimen sozialpolitischen Ziels, sagt der EuGH, weil dann eigentlich immer die Teilzeitkräfte die Mehrarbeit leisten müssen und sich das dann eigentlich ganz schlecht verteilt und sie außerdem weniger verdienen für die Mehrarbeit. Jetzt muss man sich halt kurz fragen, ob das in Österreich, ob mit dem österreichischen Mehrarbeitszuschlag nicht eigentlich ganz ähnlich ist. Es gibt dazu schon ein paar Gedanken aus der akademischen Community. Die gehen ein bisschen in der Richtung, dass halt eben der Zweck, habe ich vorhin schon erwähnt, des Mehrarbeitszuschlags ein anderer ist als der vom Überstundenzuschlag. Ich bin mir nicht ganz sicher, dass wenn das beim EuGH landet, ja, also wenn ein österreichisches Gericht vorlegt, wovon man eigentlich ausgehen muss bei dieser Frage, ob das dann halten würde, weil im Endeffekt ist es ein Mehr, als ich vertraglich schulde und das wird abgegolten und es gibt eigentlich nicht wirklich einen Grund, warum die Teilzeitkraft, die ja oft Gründe hat dafür, dass sie Teilzeit arbeitet, weil sie halt noch andere private Belastungen oder Themen hat, dann für diese Mehrbelastung geringer entlohnt wird als die Vollzeitkraft für die Mehrbelastung. Also da, glaube ich, kommt was auf uns zu.
Ja.
Möchtest du noch zwei Sätze zur Plattformarbeitsrichtlinie sagen? Ich glaube, dann haben wir alle Neuerungen durch.
Ja, sehr gerne. Die Plattformarbeitsrichtlinie zielt darauf ab, die Arbeitsbedingungen von Plattformbeschäftigten zu verbessern. Besonders heiß ist das Thema in Österreich, weil der Gesetzgeber hier erstmals arbeitsrechtliche Kriterien für eine Arbeitnehmervermutung kodifizieren muss.
Genau, Plattformarbeitnehmer, ihr Foodora-Lieferant oder ihr Uber-Driver. Na gut, wir hoffen, dass die neue Regierung bei der Umsetzung von diesen Richtlinien erstens mal schneller ist als die alte Regierung, aber sich auch hier wirklich im Sinne einer echten Transparenz und einer Möglichkeit der Vorbereitung für die Unternehmen vor allem nicht auf ein reines Abpinseln des Richtlinientextes konzentriert, sondern wirklich hier mit Sachverstand ansetzt, sodass wir es wirklich in die österreichische Rechtsordnung gut hineinbringen. Aber ich glaube halt auch noch ans Christkind.
Ja, damit sind wir bereits am Schluss unserer heutigen Folge angekommen. Wie wir gesehen haben, gibt es nicht nur für 2025 einige Neuerungen, sondern haben viele Unternehmen noch Nachholbedarf bei den Anpassungen aus dem Jahr 2024. Wir hoffen, wir konnten Ihnen einen guten Überblick geben und stehen natürlich für Fragen gerne zur Verfügung.
Ja, was machen wir nächstes Mal? Wir wollen uns hier noch ein bisschen bedeckt halten, weil wir haben vielleicht ja zack, zack, zack nächstes Mal schon ein Regierungsprogramm, das wir analysieren können. Das heißt, wir halten Sie informiert, was es dann an Neuerungen gibt.
Ja, und wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns gerne und nicht vergessen, ein Abo hilft uns, Sie auch weiterhin mit aktuellen Themen zu versorgen.
Ja, dann verabschieden wir uns aus der dritten Folge. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.